bow our heads. Lord, as we gather here this fine Easter morning,
lasst uns die Hand der Beugen. Herr, während wir uns hier an diesem schönen Ostermorgen versammeln und sehen, wie die kleinen Knospen aufbrechen, wie die Bienen hineinfliegen, um ihre Speise zu erhalten, die Vögel singen, als wollten ihre Herzen zerspringen. Freude, weil ein Ostern ist. Wir glauben, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, vor vielen Jahren. Und wir erinnern uns an diesen Tag Gedanken. Lass heute ein Ostern unter uns werden. Möchten wir als seine Knechte sein Wort verstehen, denn wir waren schon damals in seiner Gemeinschaft. Jetzt sind wir mit ihm auferstanden und sitzen zusammen an himmlischen Örtern. Segne den Gottesdienst hier in der Anbetungsstätte und über die ganzen Lande durch die Übertragung. Heile alle Kranken und Angefochtenen. Möge es auch für sie ein Ostern, ein Auszug sein aus der Krankheit zur Stärke. Und jene, die tot sind in Sünde und Übertretungen, mögen sie heute durch Christus leben. Und wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Ich denke, dies ist ein wunderbares Vorrecht an diesem Morgen hier in Jeffersonville, Indiana, in dieser großen Versammlung und die Gemeinde ausgefüllt, sogar draußen stehen sie. Und ihr, die ihr durch die Übertragung in der Nation hört, hier ist ein herrlicher Morgen. Schon heute Morgen um 5 Uhr kam mein Freund mit der roten Brust und hat mich aufgeweckt. Es schien, als wollte sein Herz zerspringen, als ob er sagen wollte, er ist auferstanden. Ich habe immer über diesen Vogel nachgedacht, mein Freund, ich mag ihn, wie die Legende über ihn erzählt. Ein kleiner Vogel sah ihn am Kreuze leiden, wohin die Sünde ihn hingebracht hatte. Natürlich, der Vogel hatte keine Sünde, aber er flog ans Kreuz und versuchte, die Nägel herauszuziehen. Und seine Brust wurde rot dabei. Oh, so möchte ich's mit meiner als ein Schild und versuchen zu schützen das Herrliche, wofür er gestorben ist. Erkennend, dass unsere Zeit hier begrenzt ist, besonders für die Freunde, die durch die Übertragung zuhören, möchte ich eure Aufmerksamkeit heute Morgen auf ein Bild lenken, das vor einiger Zeit von einer Kamera aufgenommen wurde, von einer Vision, die ich hier in diesem Gotteshause hatte, um von Indiana zu gehen und nach Arizona zu gehen und dass 7 Engel in der Form einer Pyramide erscheinen würden. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Ich dachte, spätestens wird das Ende meines Lebens sein. Ihr seid alle bekannt mit dieser Geschichte. Dann in Sobino Schlucht, während ich dort an einem Morgen im Gebet war, wurde ein Schwert in meine Hand gelegt und gesagt, dies ist das Schwert des Wortes. Und später erschienen die Engel, wie geweissagt wurde. Und zur selben Zeit verließ eine große Zusammenballung von Licht die Stelle, wo ich stand, und bewegte sich 30 Meilen hoch in die Luft und bildete einen Kreis, gleich den Flügeln der Engel, und zeichnete an den Himmeln die Form einer Pyramide in der gleichen Konstellation der Engel, die erschienen waren. Die Wissenschaftler machten Aufnahmen von Mexiko an, während es sich vom Norden Arizonas weiter bewegte, wo der Heilige Geist gesagt hatte, und es war 40 Meilen nordöstlich von Tucson, die Erscheinung hob sich in die Luft und Life Magazine brachte die Bilder, ein geheimnisvolles in den Sphären, 27 Meilen hoch und 30 weit. Nun, dorthin kommend, wo die Engel waren, sie fragten die Wissenschaftler, einer ist in Tucson, er wollte um die Bedeutung wissen, ich hab's ihnen nicht gesagt, euch ist es zuvor gesagt worden, es war nicht für sie bestimmt, sondern für euch. Und dort sprach er zu mir und sagte, die sieben Siegel werden geöffnet, die sieben Geheimnisse, das siebenfache Geheimnis der Bibel, das verborgen war seit Grundlegung der Welt, soll offenbar werden. Und wir, die wir im Vergleich zur ganzen Welt doch nur eine geringe, kleine Gruppe sind, wir haben uns dieser Segnungen jetzt erfreut und hören die Geheimnisse über Heirat und Scheidung, über den Samen der Schlange. All diese verschiedenen Fragen sind uns vollständig offenbart worden, nicht durch einen Menschen, sondern von Gott. Selbst diese sieben Geheimnisse über die Gemeinde geöffnet, wie sie im Anfang in Christus war und wie sie jetzt in den letzten Tagen geoffenbart sein würde. Das Bild hängt hier und ist aufbewahrt worden, wie ihr wisst, und Life Magazine hat es ja gegeben. Nun, ich weiß nicht, ob ihr wirklich auf dieses Bild jemals geschaut habt und wie es sein sollte. Erinnert euch, ich predigte, als diese Vision kam, über das Thema aus der Offenbarung, über das Thema, dass er, Jesus, der Richter ist, in Offenbarung 1. Als wir begannen, über die sieben Siegel beziehungsweise die sieben Gemeindezeitalter zu sprechen, Christus stand dort mit weißem Haar, wenn ihr das Bild so wendet, und zwar von links nach rechts, dann seht ihr Christus, ihr seht seine Augen, so vollkommen wie es sein kann, tragend diese weiße Perücke als der Richter Himmels und der Erde. Ihr seht seine Augen, Nase, seinen Mund. Seht, ihr müsst es so hindrehen, so sollte es sein. Erst dann könnt ihr sehen, er ist der höchste Richter. Es ist niemand anders als er. Und es ist eine vollkommene Identifizierung und Bestätigung, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Das ist wahr. Seht, es macht ihn nicht zu einer dritten, sondern zu der einzigen Person mit dem Weiß eingehüllt. Seht ihr das Dunkle und dann sein Angesicht, seinen Bart, seine Augen. Beachtet, wie er schaut. Und seht, am Kreuze schaute er zu Rechten, zu dem Sünder, dem er vergab. Und in dem Licht seiner Auferstehung gehen wir vorwärts in seinem Namen. Ich wünsche heute Morgen, dass ich genügend Zeit hätte, um an diesen außergewöhnlichen Erscheinungen zu verweilen, die ohne jeglichen Zweifel durch fast 35 Jahre geschehen sind, als ich damals an dem Fluss stand, im Jahre 1933 und diese Worte sprach, wie Johannes, der Täufer, dem ersten Kommen Christi vorausgesandt war, wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen. Wir sind in der Endzeit, wir sehen es. Manchmal wundern wir uns, warum es nicht über die ganze Erde ausgebreitet wurde. Es mag sein, wenn Gott es will, dass wir einmal eine Gelegenheit haben werden, es zu erklären. Nun, ich möchte, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, so wie wir immer glauben, dass das Wort zuerst kommen muss, das Lesen des Wortes. Ich lese es immer zuerst, denn meine Worte sind die Worte eines Menschen. Sie können versagen, aber Gottes Wort kann nie versagen. Wir wollen aus der Heiligen Schrift lesen. Und ich möchte, dass ihr zu Aufschlag drei Stellen in der Bibel, die ich ausgewählt habe, zu lesen. Die erste aus Offenbarung, dem ersten Kapitel und den 17. und 18. Vers. Dies ist, wo er erschien, mit seinem Haar weiß wie Wolle und seine Füße wie Erz. Und ich möchte auch, dass ihr in der Bibel Römer 8, Vers 11 aufschlagt. Ich habe drei Stellen gewählt, heute Morgen aus der Heiligen Schrift zu lesen, für meine Botschaft heute, die der Herr auf mein Herz für die Auferstehung gelegt hat. Dann möchte ich auch, dass ihr Markus 16, 1 und 2 lest. Von hier aus nehme ich dann den Zusammenhang. In Offenbarung 1 lesen wir jetzt diese Worte, 17 und 18. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und in Römer, dem 8. Kapitel, im 11. Vers lesen wir, und wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Und jetzt in Markus, dem 16. Kapitel, dem Auferstehungskapitel, 16. Kapitel, der 1. und 2. Vers. Als dann der Sabbat vorüber war, kauften Maria und Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlreichende Salben, um hinzugehen und ihn zu salben. Und ganz früh am ersten Tage der Woche kamen sie zum Grabe, als die Sonne im Begriff war aufzugehen. Mein Text heute Morgen. Ich möchte folgendes Thema nehmen. Es ist der Aufgang der Sonne. Das direkte Thema möchte ich nehmen, die lebendig machende Kraft. Nun, vielleicht habt ihr schon im Radio die verschiedenen Prediger sprechen hören und auch unser lieber Bruder Neville sprach heute Morgen über das Osterthema der Auferstehung. Und ich dachte, vielleicht werde ich es von einer anderen Warte aus beleuchten, nicht um mich zu unterscheiden, aber aus einem anderen Blickfeld. Seht, die Schrift wird immer Jesus Christus verkündigen, immer. Ihr könnt euch in keiner Weise davon entfernen. Immer verkündigt sie ihn. Nun, die Welt feiert heute in einem Erinnerungsgottesdienst oder wenigstens die Vereinigten Staaten auf dieser Seite der Erde und an diesem Morgen in den Kirchen überall wird die Erinnerung an den größten Triumph, den die Menschen hatten, gefeiert. Ich denke daran, als unser Retter starb, zuerst als er als unschuldiges Kind geboren wurde. Seht, als er starb, hat er für unsere Sünden gesühnt. Doch es sind auch viele nette Kinder geboren worden. Und es sind viele Menschen gewesen, die gelitten und gestorben sind für wirkliche Zwecke. Doch niemals war einer der wieder auferstanden wäre, nur er. Er in seiner Machtvollkommenheit ist auferstanden. Nun, die größte Bedeutung ist in dieser Woche, denn Ostern ist es, dass er bewiesen hat, was er gesagt hat. Menschen können etwas sagen, aber dann mag es nicht so sein oder man mag es nicht glauben können, bis es als Wahrheit bestätigt wurde. Gott beweist alle Dinge, prüft alles und das Beste behaltet. Seht, er wird euch nicht heißen, etwas zu tun, was er selbst nicht tun würde. Er hat bewiesen, wer dieser war, der für unsere Sünden starb. Und ist es nicht nur ein Erinnerungstag mit all diesen schönen Osterblumen und Osterhasen und alles das, was hineingeraten ist und all diese heiligen Feiern? Wir lassen sie dahingestellt, aber das ist nicht die wirkliche Sache, um die es geht. Und Menschen heute versuchen zu sagen, wir sollten einmal Fußwaschung haben am Gründonnerstag und am Karfreitag sollten wir das Abendmahl nehmen. Und es sind verschiedene Lehren, ob es dieser Tag oder jener Tag, ob es der Sabbat oder der erste Tag sein sollte. Seht, all diese Dinge sind mehr oder weniger Traditionen. Was würde es euch nützen, zu wissen, ob ihr die Fastenzeit einhält oder nicht? Seht, es ist dann nur eine Erinnerung, nur eine Lehre, eine Tradition. Aber die Hauptsache wird ausgelassen. Satan gibt nichts darum, wie religiös ihr seid, wie gerecht ihr seid in eurer Lehre. Wenn ihr nur das Leben verpasst, dann werdet ihr sowieso nicht hervorkommen. Wie religiös, zu wie vielen Gemeinden ihr gehört oder gehören werdet, das hat nichts damit zu tun, bis ihr wiedergeboren worden seid. Deshalb, wenn Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann hat er ihn doch nicht zum Gedächtnis und nicht nur an diesem Auferstehungsmorgen einmal im Jahr, den wir feiern. Die Frage ist, sind wir der Auferstehung teilhaftig geworden? Was bedeutet sie mir? Was bedeutet sie dir? Wir glauben, dass er von den Toten auferstand. Aber was hat das mit mir zu tun? Das war fast vor 2000 Jahren. Nun, um diesen Text zu finden, und ihr wisst, ich bin müde, und mein Arm tut mir weh, weil ich Spritzen bekommen habe, weil ich nach Übersee gehen muss in einigen Tagen, wie ihr wisst. Und man muss diese Impfungen manchmal haben gegen Cholera und Gelbfieber. Und es geht mir nicht gut, es machte mich krank. Aber der Kaiser fordert es und man muss ihm geben, was er fordert. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebet Gott, was Gottes ist. Und während ich dort saß und darüber nachdachte, worüber ich zu der wartenden Volksmenge sprechen würde, bin ich so dankbar. Männer und Frauen würden ihr Leben hinlegen oder auf das legen, was man sagt. Wie soll ich's tun? Was soll ich als Text nehmen? Und während ich dort saß und fast eingeschlafen war, klopfte es an meiner Tür. Niemand war dort als ich selbst, soweit ich wusste. Und ich hörte und habe es nicht ganz begriffen. Und nach einer Weile hat es an der inneren Tür geklopft. Irgendjemand schüttelte an der Tür und ich ging hin und zu meiner Überraschung war ein hübsches, blondes, blauäugiges Mädchen, sah selbst aus wie eine kleine Osterblume. Sie sitzt jetzt hier und schaut mich an. Sie händigte mir eine Karte aus und es war, ihr wisst ja, wer, ich wusste, wenn ich nach Hause komme, werden Osterkarten sein. Aber dies war jetzt eine, die ich so direkt erhielt. Sie sagte, Bruder Brenham, das ist von Papa und mir. Sie wollte sicher sein, dass das mir auch da drin ist. Und ihr Vater, der ja ein Artist ist, aber dann in den Fahrstuhl geriet, er sandte diese Karte. Und als ich sie nahm und diesem kleinen Liebling dankte und sie sich umwandte von der Tür oder vor der Tür und fortging, öffnete ich die Karte. Und dann von dieser Karte habe ich meinen Text genommen, denn darauf war Markus 16, 1 und 2 geschrieben. Einiges über das Aufgehen der Sonne. Und dann dachte ich darüber nach. Und dann kam mir das Thema über die lebendig machende Kraft Jesu Christi, die ihn von den Toten auferweckte. Da zog ich mein Thema. Nun, zu der Zeit, hier geht's um das Aufstehen der Sonne. Es war eine Zeit, wo die Welt in tiefster Finsternis war. Sie war öde, sie war leer und Wasser bedeckte alles. Und sie lag dort im Dunklen, im Trüben, in der düsteren Atmosphäre und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und er sprach, es werde Licht. Gott hatte einen Grund, so zu tun, denn unter diesem Wasser war Saat, die er gepflanzt hatte, und sie bedurfte des Sonnenlichtes, um zum Leben hervorzubrechen. Und das erste Licht, das der Erde gegeben wurde, war durch das von Gott gesprochene Wort gekommen. Das erste Licht war durch das gesprochene Wort Gottes. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Die Finsternis wurde ins Licht verwandelt, um eine Schöpfung hervorzubringen und Freude des Lebens auf dieser Erde zu schaffen. Nun, dann Gottes Geist voller Liebe, voller Mitleid, an diesem ersten Tage der Schöpfung hier auf Erden ging die Sonne auf und hat ihre Strahlen hervorkommen lassen. Und die Erde trocknete und die Atmosphäre über uns wurde klar. Und es kam Freude und Leben auf die Erde und die Saat kam hervor. Welch eine große Stunde! Doch dieser Sonnenaufgang war noch gar nichts gegen den Sonnenaufgang von Ostern. Dieses Mal, als die Sonne am Himmel hervorstrahlte, war ein größerer Sonnenaufgang als damals, denn es brachte eine größere Bedeutung, eine größere Nachricht und Neuigkeit wie der Sonnenaufgang am Anfang. Hier brachte er die Neuigkeit, er ist auferstanden, er ist lebendig, er lebt, er ist auferstanden von den Toten, wie er verheißen hatte. Als das erste Mal die Sonne im ersten Mose aufging, das Licht, hier irdisches Licht auf die Erde kam. Aber dieses Mal bei diesem Sonnenaufgang war ein zweifacher Sonnenaufgang. Nicht nur diese Sonne, die wir sehen, sondern der Sohn ist auch auferstanden, um ewiges Leben zu bringen zu allen dem verheißenen Samen Gottes, die durch Vorherbestimmung hier auf Erden sind oder liegen. Nicht nur das pflanzliche Leben, das hervorkam durch die Sonne damals, die hervorkam, sondern hier sind die Söhne Gottes, die auf der Erde sind, hervorgebracht und ihnen ist ewiges Leben zuteil geworden. Seine Auserwählten, die er vor Grundlegung der Welt erkannte. Er hat sie sich selbst erwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann am Ostermorgen irgendwo im Staube lagen zu der Zeit unsere Leiber. Denn wir sind der Staub der Erde. Im Himmel war ein Buch, in dem unsere Namen geschrieben sind und wissend, wenn dieser Sohn Gottes aufersteht, sind alle Söhne mit in dieser Auferstehung einbegriffen. Er wusste, dass es so sein wird. Weil wie viel mehr war dieser Sonnenaufgang herrlich wie der erste damals. Nun, wenn wir diese Botschaft über das Brechen des Ostersiegels durchnehmen und uns darin vertiefen, Menschen senden Botschaften zueinander und sie fahren hierhin oder dorthin. Und ihr wisst ja, dass selbst die Medizin wirksam ist und man will Gutes tun, man besonders um diese Zeit den Krankenorganisationen helfen und so weiter. Aber wenn wir diese Botschaft glauben, ist das Siegel gebrochen, denn unter dem Siegel ist die Botschaft. Seht, das wahre Ostersiegel bei dem Sonnenaufgang ist gebrochen worden und das Geheimnis, das nach dem Tode ist geoffenbart worden. Bis dahin haben wir es nicht gewusst. Die Welt war in der Finsternis. Sie tappte umher. Menschen wussten nicht. Furcht war über den Herzen der Menschen. Traditionen waren da. Menschen dienten den Götzen, den verschiedenen Göttern. Und sie alle sind in das Grab gelegt worden und blieben dort. Aber das wahrhaftige Siegel wurde gebrochen. Er, der einmal lebte, wie wir lebten, starb, wie wir sterben. Er ist auferstanden von den Toten. Welch ein Morgen! In der Geschichte der Welt ist solches nicht geschehen gewesen. Das Geheimnis wurde bestätigt. Er ist beides, die Auferstehung und das Leben. Und er konnte sagen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nicht nur hatte er Anteil an der Auferweckung, sondern all der Same, der in dem großen Vorherwissen Gottes ruhte, sie hatten Anteil an dieser Auferstehung, denn er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das war das Brechen des Siegels und so gewiss er hervorgebracht wurde, wird jeder, der in Christus ist, mit ihm hervorgebracht werden. Gott hat sein Wort bestätigt. Seht, alles, was die Menschen in ihrer Vorstellung hatten, wurde weggenommen. Hier ist der, der einmal lebte, Gemeinschaft unter den Menschen hatte. Er sagte, ich habe Vollmacht, mein Leben hinzulegen und es wiederzunehmen. Er hat nicht nur die Erklärung gegeben, er hat es als wahr bewiesen. Welch eine herrliche Sache ist es. Ich bin so froh, wir, die wir glauben, wir können es kaum fassen, welch eine große Sache es war. Denn er ist von den Toten auferstanden. Es sind auch wir mit ihm von den Toten auferstanden, denn wir waren in ihm. So wie Wasser die Erde bedeckte und die Saat, die auf Erden war, nicht hervorkommen konnte, bis das Wasser sich versammelte, der Boden frei wurde, die Sonne schien. Seht, so ist es mit ihm. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sein Same kommt hervor. Er hat sein Wort bewiesen als wahr. Denn er hat jetzt besiegt den Tod, die Hölle und das Grab. Die Dreieinigkeit des Teufels. Tod, Hölle, Grab. Seht, denn Satan ist der Verursacher des Todes und er ist der Besitzer der Hölle und hat Macht über das Grab. Das ist die Satans Dreieinigkeit. Seht, durch den Tod alles und ins Grab hinein und dann in die Hölle. Aber eine Sache, das in den Tod zusammengefasst wurde, und die Menschen wurden in Furcht gehalten. Aber jetzt die wahre Dreifaltigkeit Gottes hat das Leben hervorgebracht und besiegelt, dass der Feind, der Tod, dass alles besiegt ist und dass er Gott ist. Ich bin's, der tot war und bin lebendig für immer und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gott geoffenbart und wohnte unter uns, hat jeden Feind besiegt. Er hat bewiesen, dass die Trinität Satans besiegt wurde. Und Gott selbst hatte die Kraft, dieses alles zurückzubringen. Er war Immanuel, Gott im Fleisch geoffenbart. Kein Wunder, dass er in Matthäus 28 den Anspruch stellen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihr seid meine Zeugen in der ganzen Welt. Er hatte Tod, Hölle und das Grab besiegt. Nicht nur das, er ist im Triumph hervorgekommen mit aller Kraft im Himmel und auf Erden. Alles, was der Vater ist, was der Heilige Geist war, alles war in ihm. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden war ihm gegeben. Alles andere war kraftlos. Er hatte alles besiegt. Und nicht nur das. Er gab seinen Jüngern das Wort, die ihm glaubten, fürchtet euch nicht, denn ich bin's, der tot war und bin lebendig für ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich habe gesiegt, fürchtet euch nicht mehr, denn jeder vorherbestimmte, auserwählte Same Gottes wird zum Leben hervorkommen, wenn das Licht des herrlichen Evangeliums ihn trifft, ihn, den Gott dazu bestimmt hat. Seht, er ist auferstanden von den Toten. Welch eine wunderbare Sache ist es. Ich lebe, lebendig gemacht. Dieses Wort im Griechischen bedeutet, dass etwas nach dem Tode zum Leben gebracht wird, wie ein Same, der in die Erde gelegt wird, muss völlig und ganz sterben, muss verwesen. Jeder Funken des Lebens, deren Samen ist, muss dann aber wieder hervorkommen. Er wurde lebendig gemacht, nicht nur das. Und er stand dort und wollte dasselbe Leben und dieselbe Kraft, die ihn aus dem Grabe hervorgebracht hat, auf uns senden, um uns lebendig zu machen, damit, wo er ist, auch wir sein können. In Lukas, dem 24. Kapitel, Vers 49, sagt er, siehe, ich sende euch die Verheißung des Vaters, doch wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan seid mit der Kraft aus der Höhe. Um das zu zeigen, dass nicht nur er die Segnungen daraus zieht, sondern er ist da, um uns diese Dinge zu geben und zum Leben hervorzubringen. In dem vorherbestimmten Samen, den Gott vor Grundlegung der Welt gesehen hat, ins Buch des Lebens geschrieben. Wir waren hier auf Erden ohne Hoffnung. Wir hören nicht nur von den Segnungen, wir haben Teil an den Segnungen. Seht, wenn der Same nicht auf Erden ist, kann er nicht zum Leben hervorgebracht werden. Er muss da sein und muss keimen und hervorkommen, wenn der Sohn über ihn kommt oder strahlt. Nun beachtet, er kam, um alles mit uns zu teilen. Oh, es ist kein Wunder, das Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Wenn ein Mensch stirbt, was dann? Ist das eine gute Nachricht? Als Christus geboren wurde, das war eine gute Botschaft. Aber niemals gab es eine Botschaft, eine Nachricht so gut, sondern als dann, als er, der die Verheißung gab, sie auch bestätigte, er lebt für immer, hat die Schlüssel des Todes und der Hölle in seiner Hand. Alle, die in Dunkelheit waren, alle Dunkelheit ist verschwunden. Denn der Sohn ist aus dem Grabe hervorgekommen und er wird wiederkommen. Seht, das Evangelium ist die frohe Botschaft. Merket, das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums ist, den Menschen zu beweisen, dass er auferstanden ist. Geht, saget meinen Jüngern, ich bin von den Toten auferstanden und ich werde mit ihnen sein und es ihnen bestätigen. O Gott, wie in diesen letzten Tagen soll es Licht sein auf Erden. Und ich werde meinen Jüngern beweisen, gehe hin, geht hin, saget ihnen, ich bin nicht tot, ich lebe. Seht, das ist keine Tradition, das ist ein lebendiger Christus, dem ich begegnen werde. Trage diese Botschaft zu meinen Jüngern, dass ich von den Toten auferstanden bin. Das ist das Evangelium, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir sind Teilhaber dieses Lebens und müssen beweisen, dass jetzt sein Leben in uns ist. Es gab niemals ein Leben, das gelebt wurde wie dieses. Er war der Sohn Gottes, er starb. Das beschloss es, dass er am Ostermorgen wieder von den Toten auferstand. Und wir als seine Diener sind von ihm beauftragt worden, in alle Welt zu gehen und diese frohe Botschaft jeder Person zu bringen, dass er lebt. Und wie können wir es tun? Mit Worten allein. Denn es steht geschrieben, das Evangelium kam nicht in Worten allein, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft, der Beweis, dass er lebt. Nun, wenn es ein anderes Evangelium gibt, wie Paulus von anderen Gruppen gesprochen hat, ich bin nicht überrascht, sagt er, dass ihr euch einem anderen Evangelium so schnell zuwendet. Seht, von Denominationen zurechtgemacht und wendet euch von dieser guten Nachricht ab. Er sprach, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe in euch und die Werke, die ich tue, Johannes 14, 12, die Werke, die ich tue, werden mich in euch identifizieren. Oh, welch eine Botschaft. Kein Wunder, dass eine dunkle Welt in der Theologie stecken geblieben ist. Aber zur Abendzeit sollte die Auferstehung wieder hervorbrechen. Es sollte Licht sein zur Abendzeit. Nun, diese Botschaft oder das Wesentliche der Botschaft, die gesandt wurde, war, er ist auferstanden von den Toten. Und wir sind seine Teilhaber, wir sind mit ihm auferstanden und wir ziehen daraus und beweisen durch das Wort, aber nicht mit Worten allein, nicht durch eine Tradition von Menschen, sondern dann reflektieren wir nur das, worauf wir ausgerichtet sind. Leider muss ich sagen, dass zu viele die Menschen nicht zu Christus bringen, sondern nur zu einer Gemeinde, zu einer Theologie. Doch wir müssen sie zu Christus bringen. Er ist der Einzige, der Leben hat. Wer den Sohn hat, der hat Leben. wenn das Leben eines Menschen, der tot ist, in dir ist, dann würdest du dasselbe Leben haben, das er hat. Wenn das Blut eines Menschen zu einer bestimmten Blutgruppe gehört und ihr das Blut von einem Menschen nehmt und leitet es von diesem Menschen in einen anderen, so hat er genau die gleiche Blutgruppe. Seht, und wenn euer Geist, der in euch ist, für tot gehalten und ihr gesalbt seid mit dem Leben, das in Christus war und auf euch ist, so werdet ihr gemäß Römer 8,11, dass eure sterblichen Leiber durch den in euch wohnenden Geist lebendig gemacht werden. Derselbe Christus, dieselbe Kraft, die gleichen Segnungen, die er hier auf Erden von Gott hatte. Er erlöste euch eine Saat, die von Gott vorherbestimmt war, vor Grundlegung der Welt. Und in dem Licht des Evangeliums der Auferstehung, in der die Bestätigung des Wortes ist, wissen wir, dass er Christus ist. Weil er das bestätigte, worüber er sprach. Wie will ich die Botschaft dieser Stunde erkennen? Gott bestätigte, was er verheißen hat. Seht, er wusste, wovon er redet. Was er verheißt, das hat er bei der Auferstehung bestätigt. Was immer er verheißt hat, was in den Tagen Moses verhieß, bestätigt er. In den Tagen Noahs bestätigt er. In den Tagen Henochs bestätigt er. In den Tagen der Apostel bestätigt er, was er sagte. Wir sind ein Teil seines Samens, repräsentiert in dem Buch des Lebens, und er bestätigt erneut. Oh, welch eine Botschaft. Ein Ostermorgen. Nicht nur wissend, sondern teilhabend in Christus sein. Seht, sie waren mit ihm in der Kreuzigung, mit ihm in der Auferstehung. Teilhabe, lebendig gemacht, nachdem wir tot in Finsternis waren, in einer dunklen Welt des Unglaubens, wohin Gemeinden gehen, Denominationen und so weiter, uns hinzogen. Wir traten den Methodisten mit und überall bei. Doch es war ein Sehnen nach Gott in uns. Wir waren hungrig, wir waren durstig. Seht, alles andere war Ersatz, es war verkehrt. Aber dann kam das große Offenbarwerden des verheißenen Wortes Gottes, die Auferstehung. Und so wie er die Offenbarwerdung des verheißten Wortes Gottes war, er sagte, ich werde seine Seele nicht der Hölle überlassen, noch zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Er musste auferstehen, denn so stand's geschrieben. Nun, diejenigen, die einst in Finsternis tappten und sich fragten, ob die Fußwaschung an diesem Tage oder das an bestimmten Tagen und gewisse Vorschriften. Seht, all diese Dinge sind vergangen, denn es war eine herrliche Auferstehung, die alle menschlichen Gemachten ein Ende gesetzt hat. Seht, es gab eine solche Zeit nicht. Seht, sie hatten es bewiesen. Er ist auferstanden. Seht, und sie sagten, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Aber sie leugnen all dieses. Sie sagen, die Bibel ist nicht mehr dieselbe. Nichts mehr. Und dennoch bewegt sich Gott vorwärts durch seinen Heiligen Geist und beweist es unter uns, dass er lebt. Wir sind diejenigen, die den Ertrag seiner Auferstehung haben. Er hat uns lebendig gemacht aus einer Welt, die tot war, in Sünden und Übertretungen. Nun versetzt in himmlische Orte in Christus Jesus. Sein Geist bringt sein gleiches Leben wieder auf die Erde. Es ist der Geist Gottes, der Christus auferweckt hatte, den Leib, den gesalbten Leib. Wenn der Geist Gottes den Leib in solch einer Weise salbte, als der Same in die Erde fiel, hat er ihn dort nicht ruhen lassen. Nein, er hat ihn auferweckt und lebendig gemacht. Derselbe Geist, durch dieselben Werke, durch die gleiche Kraft, werden dieselben Zeichen in euch geschehen und euch auferwecken. Ich habe noch eine Schriftstelle für euch. Ich möchte, dass ihr sie mit mir aufschlagt. Vielleicht wird's euch ein wenig helfen. Im dritten Mose weiter gebot der Herr dem Mose Folgendes. Teile den Kindern Israel Folgendes mit. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, den Ort, die Stellung, die ich euch gegeben habe, nun spricht zu den Kindern Israel, wenn ihr an diesen bestimmten Ort kommt, den ich euch verheißen habe, wenn ihr in dieses Land gekommen seid, hier spricht er im Natürlichen, es ist ein Schattenbild für das Geistliche, und ihr die Ernte dort abhaltet, ihr habt verstanden, was ich sagte, so sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgarbe zum Priester bringen. Dieser soll dann die gespendete Garbe vor dem Herrn weben, damit sie euch wohlgefällig mache. Am Tage nach dem Sabbat soll der Priester sie weben. Wenn irgendein heiliges Ritual gewesen sein sollte, dann wäre es am Sabbat gewesen, denn das war ja der siebente Tag, der Samstag. Aber seht ihr, hier in diesem Gedächtnis sollte die Garbe am ersten Tage gewebt werden. Seht, und das war die Erstlingsfrucht der Saat, die ihr gesät habt. Wenn sie zur Reife kommt, dann schneidet ihr oder erntet ihr und nehmt sie zum Priester und webt sie vor dem Herrn. Seht, und das bezeugt, dass ihr mit eurer Garbe kommt und die vor dem Herrn gewebt wird und dass ihr angenommen seid, nicht am Sabbat, sondern am ersten Tage, den wir Sonntag nennen. Seht, nun wir wissen, dass das von einem römischen Begriff kommt, nämlich von dem Sonnengott und wie es verändert ist oder wurde. Aber es geht nicht hier um den Sonntag, sondern um den Sonntag, den ich betonen möchte. Der Sonntag, der erste Gottes, ist hervorgekommen und vor der Versammlung gewebt worden, damit wir sein Same sind und die Erstlingsfrucht seiner Saat. Seht, am ersten Tage der Woche ist er auferstanden, am Sonntag. Und er winkte auf Wiedersehen und dann ist er hinaufgenommen worden oder hinaufgefahren in die Höhe. Seht, das erste Weizenkorn Gottes ist von den Toten auferstanden durch Gottes lebendig machende Kraft, auferweckt von den Toten. Er war die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Er war diese Garbe, deshalb musste diese Garbe gewebt werden. Denn sie war die Erste, die zur Reihe kam. Sie wurde zur Erinnerung und Danksagung an Gott gewebt, glaubend, dass die übrigen auch kommen würden. Es war ein Zeichen. Er nun wurde er der Sohn Gottes, der zur vollen Reife in Gott kam, von der Erde aufgehoben, schwingt sich auf über die Menschen durch die lebendig machende Kraft. Welch eine herrliche Lektion. Alles dieses war vorgeschattet durch die Sinnbilder. Aber dieses war die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Seht, er war der verheißene Sohn, der Erstling unter den Entschlafen. Und dann am Tage zu Pfingsten, als das Brausen eines mächtigen Windes vom Himmel herabkam und die verheißene Saat versammelt war. Seht, die Menschen zu Pfingsten, sie warteten, dass der Segen kommt und dass sie zusammen gewebt werden. Seht, und gemäß Lukas 17,30 wird der Menschensohn sich wieder offenbaren in den letzten Tagen und es wird eine Webung über oder unter dem Volke stattfinden. Seht, und im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und bei aller Belehrung, die wir haben, die Bestätigung des Wortes durch das Wort Gottes, Zeichen, Wunder sehen wir heute. Seht, wie ich aus dem Lukas-Evangelium 17, Vers 30, Malachi 3, 23 und all die bekannten Worte, die ich oft zitiert habe, dieses Wort wird vor dem Volke gewebt, dass die toten Traditionen der Menschen leblos sind, aber dass Jesus Christus lebt und dass sein Volk zum Leben hervorgekommen ist durch die Taufe des Heiligen Geistes. Seht, Christus war der Erste, der gewebt wurde von all den Propheten. Er ist der Erste, der Erstling. Seht, und wie die Braut hervorkommt aus der Gemeinde, muss eine Garbe gewebt werden in diesen letzten Tagen. Das Weben der Garbe, seht, die Erstlingsfrucht, die zur Reife kommt, sie bildet die Garbe, die gewebt wird. Halleluja! Der Weizen, ich zeige euch, ich hoffe, ihr begreift, wovon ich rede, gewebt vor dem Volke. Und als es das erste Mal kam, seht, es ist das Brautzeitalter, eine Auferstehung aus den Denominationen, eine Botschaft, herauszukommen zur vollen Reife des Wortes, zurückzukehren und eine Webung vor dem Volke Gottes, dass sein Wort bestätigt wird durch Zeichen und Wunder, wie er es damals tat. Ich will, dass ihr lebt, denn ich lebe. Er spricht so zu seiner Braut. Welch eine Auferstehung! Welch eine Auferstehung ist dies? Lebendig gemacht zu sein von den Toten, lebendig gemacht in Christus Jesus durch Gottes lebendig machende Kraft. Er wurde vor ihnen gewebt. Das Wort, welches er war, wurde wieder vor ihnen gewebt am Pfingsttage. Das Wort wurde offenbar. Und ich sage, es wird wieder gewebt in den letzten Tagen. Nun stellt euch aber zum Beispiel vor, wir würden heute Nachmittag nach Tucson zurückfahren. Heute Nachmittag. Und jeder von uns hätte, oder wir würden alle in einem ganz neuen Cadillac gehen. Und alle Sitze wären aus feinem Leder, feinst bezogen und so sanft und bequem. Und die Bodenbeläge wären mit Velvet, mit Plüsch ausgelegt und der Motor wäre da und hätte sich der Prüfung unterzogen und die Räder, alles war da, alles war geschmiert und die Reifen hatten den richtigen Druck, alles geprüft wissenschaftlich und ist ja von dem Fließband gekommen. Aber wenn ihr kein Benzin hineingetan habt, darin ist ja Oktan und bringt die Sache zum Start. Seht, obwohl beides fein aussieht, der und der Cadillac, aber der eine, da zündet gar nichts. Da ist gar keine Kraft, um einen Funken zu bilden. Ja, ihr sagt, dann ist auch die Kraft im Benzin. Oh, ganz gleich, wie viel Kraft im Benzin ist. Es sei denn, ein Funken ist da, um diese Kraft zu übersetzen, damit sie etwas vorwärts bewegt. Man könnte genauso gut Wasser hineingießen. Seht, ganz gleich, wie viel Theologie wir haben, wie fein wir alles gesetzt haben, wie viele Denominationen wir haben. Es sei denn, dass dieser Heilige Geist hineinkommt auf über die Person, um das Wort lebendig zu machen. Das Benzin repräsentiert das Wort geoffenbart, aber ohne den Geist wird es nicht in Bewegung kommen. Seht, wir mögen viel Wert oder Betonung auf die Mechanik legen und nicht genügend auf die Dynamik. Wir brauchen die dynamische Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Jesu Christi, dass die Kraft Gottes offenbar wird, damit wir den Beweis erbringen, dass das wirklich Benzin ist, der eingefüllt wurde in den Tank. Seht ihr? Aber der einzige Beweis ist, dass man anschaltet und dann wird es bewiesen, ob Benzin ist. Und wenn ihr versucht, den Heiligen Geist in eine Denomination zu tun, das wäre, als füllt ihr Wasser in einen Tank. Und wenn ihr irgendwie in einen schlechten Benzin tut, dann werden die Kerzen rußig und es wird auch nicht gehen. Nein, das Wort Gottes, der Heilige Geist, völlige Übereinstimmung und die Auferstehungskraft Gottes hineinkommen in das Leben der Männer und Frauen. Seht, und dann könnt ihr den Cadillac die Straße hinunterfahren sehen. Unter einer dynamischen Kraft des Heiligen Geistes. Seht, und wie zu Pfingsten wird die Garbe gewebt vor dem Volk. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Seht, der König über alle Propheten. Seht, Gemeinde und Braut und so weiter. Halleluja. Es muss eine wahre Braut hervorkommen. Es muss eine Sache kommen mit Mechanik und Dynamik. Merkt euch, die Gemeinde wird lebendig gemacht durch den Geist und bewegt sich in der Kraft seiner Auferstehung, bis wir dahin kommen, bis wir den Ort finden. Was nützt es, den Wagen zu polieren? Was nützt es, wenn man sogar Wachs nimmt und wenn so viel Stärke in dem Wagen wäre und die Mechanik bewiesen ist, dass sie stimmt und nichts kommt zum Durchbruch und wird wirksam? Das ist doch, was Ostern unter Beweis stellt. Er war nicht nur das Wort, er war Gott selber, der Geist in dem Worte. Seht, der den Leib Christi hervorbrachte, tot, steif, dort hingelegt, aber auferstanden, auferweckt. Ich bin's, der tot war. So tot, dass die Sonne sich verfinsterte, der Mond den Schein verlor. Alles musste erkennen, dass er tot war, aber auch erkennen, dass er auferweckt wurde. Die Dynamik hat es bewiesen. Und wenn er der Bräutigam ist, dann muss die Braut des gleichen Weges kommen, denn sie ist ein Teil von ihm. Und so muss sich in ihr das Wort erfüllen, wie in ihm, muss offenbar werden. Wenn sie etwas anderes ist als der Bräutigam, dann stimmt's nicht. Nein, sie ist Fleisch von seinem Fleisch, und Leben von seinem Leben, Kraft von seiner Kraft. Sie ist er. So wie Mann und Frau eins sind, seht, so wie bei Adam, sie wurde aus seiner Seite herausgenommen. Beides, Mechanik und Dynamik, seht, der Geist von ihm und das Fleisch von ihm. Und was ist es gemeinsam? Es wird zusammengetan, seht, und die Gemeinde an diesem Ostertage muss den Beweis bringen, sonst versagen wir und bringen nicht den Beweis. Aber nur dann, wenn der Geist Gottes, der ihn bewegte, um zu tun, was er getan hat, und diese 16 Zylinder sich bewegten. Amen. Was er in Johannes 14, 12 gesagt hat, Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Ich werde ihm eine Auffüllung geben, dass niemand ihm widerstehen kann. Ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Das ist, was Ostern bedeutet, Osterbotschaft. Mechanik und Dynamik zusammen. Die Mechanik braucht die Dynamik. Das eine ist ohne das andere nutzlos. Ihr könnt springen, jauchzen. Und wenn ihr das Wort leugnet, dann wird's nicht gehen. Nein, ihr könnt kurbeln und kurbeln und der Kolben wird sich nicht bewegen. Kein Funken wird zünden. Seht, aber der eine wird still sitzen bleiben, der andere wird hinaufgenommen werden. Und beide kommen zur Gemeinde, beide stellen den Anspruch, zur Braut zu gehören. Aber die Frage ist, haben beide die Mechanik und die Dynamik? Es ist wahr. Nur das bringt es zustande. Ganz gleich, wie gut die Mechanik ist, nur die Dynamik bringt es zustande. Und das muss zusammengebracht werden, damit es funktioniert. Und das, wenn es explodiert, diese Funken, er bringt wie eine Explosion hervor und setzt alles in Bewegung. Seht, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist die Auferstehung. Das ist die wirkliche Kraft Gottes, Mechanik und Dynamik. Nun, es ist der Geist, der lebendig macht. Und es ist der Funke, der zündet. Es ist nicht das Benzin, sondern der Funke zündet das Benzin. Seht, ohne mich könnt ihr nichts tun, hat er gesagt, aber mit mir könnt ihr alles tun. Er sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und so war er in ihm. Seht, es ist dasselbe. So wie er mich gesandt hat, so sende ich euch. Dieselbe Mechanik und es nimmt dieselbe Dynamik, um es zum Funktionieren zu bringen. Und dann werden die Zeichen sein. Sie werden geschehen. Paulus sagt, das Evangelium kam nicht in Worten allein, nicht nur in einer Mechanik, sondern mit dem Funken, der Dinge in Bewegung setzt. Seht, es ist derselbe Geist in uns. Und wenn derselbe Geist in uns wohnt, dann lebendig gemacht zum ewigen Leben. Nun, seht, derselbe Geist. Und dann in Römer 8, lasst es uns wieder lesen. In Ordnung. Ich meine Römer 8, Vers 11. Doch wenn, das ist das Problem, das ist die Sache, doch wenn der Geist dessen Gott, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, dann wird er euch auferwecken, wie er Jesus auferweckt hat. Wenn der Geist des Bräutigams in der Braut wohnt, seht, Gott, der den ersten Bräutigam schuf, er machte ihn zuerst. Und er war beides zunächst in der Geistleiblichkeit, Mann und Frau. Und dann erst formte er ihn aus der Erde, aus dem Staub und hat ihn körperlich erschaffen. Und dann nahm er aus ihm heraus, seht, nicht ein anderes Stück Lehm für Eva, er nahm sie aus ihm heraus. Er war beides. Er hatte den männlichen und den weiblichen Geist in sich. Aber dann wurde das Weibliche aus ihm herausgenommen. Und es war aber trotzdem Adams Fleisch. Und es war Fleisch von seinem Fleisch. Seht, so ist es mit der Braut. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Seht, in einem Moment kommen wir zu etwas, wie es geschieht und wie diese Verwandlung geschieht. Es geschieht durch den Geist. Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, er, der Christus von den Toten auferweckte, wird auch eure sterblichen Leiber durch seinen Geist, der in euch wohnt, lebendig machen. Oh, das sind die Vorherbestimmten. Es ist die Saat, die auf Erden liegt, diejenigen, die das Leben empfangen, viele sind hier, aber sie sind toter Same. Seht, aber es ist ein Same da. Ein Same, Gott wusste, dass er da sein wird oder dort liegt. Die Auserwählten sind diejenigen, die zuerst lebendig gemacht werden sollen durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist kommt, um den Anspruch auf die Seinen zu stellen. Dies ist tief. Ich möchte, dass ihr euch bemüht, es zu erfassen. Seht, nicht Felsengestein Leben bringen oder alles, was da ist, sondern den Teil, der auf Erden ist, den Teil, der dazugehört. Nicht alle Menschen nehmen es an, nicht alle nehmen Christus auf, sondern die, die Gott zum Leben vorherbestimmt hat. Sie sind im Staube der Erde und die Sonne kommt, um sie hervorzubringen. Seht, und die Felsen oder das Gestein und alles, was da ist, nichts davon wird zum Leben gebracht. Aber das, was zum Leben bestimmt ist und im Staube der Erde ist. Der Sohn wurde gesandt. Nicht den Sand lebendig zu machen, sondern das, was zum Leben bestimmt ist, nämlich den Samen. Und jetzt kommt der Heilige Geist, und ich weiß nicht, ob die Menschen es überhaupt begreifen oder empfangen. Und ganz gleich, was man sagt, ob die Toten auferweckt werden, ob die Kranken geheilt werden und so weiter, sie glauben einfach nicht, weil sie nicht glauben können. Es ist nicht für sie gedacht. Man wird zu denen gesandt, die glauben. Die Botschaft ist für die Gläubigen. Denen, die verloren gehen, ist es eine Torheit. Aber denen, die in Christus sind, für sie ist es Leben. Denn sie sind diese Saat. Seht, wir sind in diesem Adlerzeitalter. Und wie ich erzählt habe von dem Adlerjungen, das unter die Henne gelegt wurde und dann mit ausgebrütet worden ist. Für die Küken war das etwas eigenartig Aussehendes. Seine Federn waren anders. Er war eigenartig aussehend. Und der Rest der Küken, sie haben das wohl begriffen, dass das Adlerjunge anders ist. Sie mochte die Speise nicht, die sie zu sich nahm. Sie hatten einen Eigenartigen unter ihnen. Nichts schmeckte ihm dort. Er konnte einfach den Geschmack nicht ertragen. Er war kein Küken. Und die Henne gluckte und sagte, die Wunderzeiten sind vorbei. Tritt der Kirche bei, das genügt. Du bist ein feiner Kerl. Seht, er folgte der Henne, aber nur bis zu einem Tage. Die Adlermutter wusste, sie hat so und so viele Eier gelegt. Und eins fehlte. Sie wusste, irgendwo muss der Adler sein. Und sie machte sich auf, ihn zu suchen. Sie suchte hier auf den Bergen, in den Tälern. Sie suchte überall, wo das Junge wohl sein müsste. Denn die Zeit herauszuschlüpfen war gekommen. Vielleicht sind die Krähen gekommen, um es zu nehmen. Vielleicht ein Bussard. Aber irgendjemand hat mein Ei genommen. Und dieses Ei ist in meinem Gedächtnis. Irgendwo habe ich einen Sohn. Ich muss ihn suchen. So ist es mit Gott. Er ist der große Adler. Er wusste, er hat eine Gemeinde. Ganz gleich, was da ausgebrütet wird und was er vorschlüpft. Er hat sein Eigentum. Eines Tages, wie die Geschichte weitergeht, ist die Adlermutter über den Hühnerhof geflogen. Sie suchte ja überall. Sie fand ihn. Oh, diese Auferstehung zu erkennen, dass er kein Küken war. Er war ein Adler. Und er wurde immer gelehrt, herunterzuschauen, dort in den Hühnerhof, auf die Käfer und so weiter. Aber jetzt hörte er einen Ruf und er schaute auf. Und er sah hinauf. Dort war ein Geschöpf, ein Wesen mächtig, mächtiger als all die Küken im Hühnerhof. Und plötzlich begriff er, das ist doch meine Mutter. Und sie wusste, das ist mein Sohn. Und er fragte, was muss ich tun? Bewege nur deine Flügel. Sie wusste, sie hat irgendwo einen Sohn. Ganz gleich, wo er groß geworden ist, sie hatte ihren Sohn irgendwo. Gott weiß es. Halleluja. Er hat eine auserwählte, vorherbestimmte Gemeinde. Er weiß, er hat Söhne und Töchter. Er hat eine Braut irgendwo. Sie wartet. Und der Heilige Geist wird über sie kommen. Und dann findet die Webung statt. Er derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist keine mystische Erzählung, es ist Realität. Ganz gleich, was man sagen würde, ein Adler versteht sofort, ein Adler ist ein Adler, er sieht es, erkennt es, respektiert es und reflektiert es. Und wenn wir sehen, nicht eine Denomination, nicht eine akademische Auszeichnung, nicht der gute Nachbar, sondern der Sohn Gottes, er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes mit seiner dynamischen Kraft Gottes antwortet alle Fragen. Er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist wie die Henne, wie die Mutter und sucht das Junge. Der Adler hat's erkannt und zwar das ganze Wort Gottes. Warum? Es ist ein Adler. Ein Adler kommt zum Adler. Das Wort vor Grundlegung der Welt gesprochen zum Worte. Seht, das Wort vorherbestimmt, durch das Wort vorhergeschrieben und dann gesucht, bis es gefunden ist. Seht, wenn dieser irdische Leib lebendig gemacht ist durch den Geist Gottes, seht, gemäß dem Worte Gottes, seht, wie kommen wir dahin, wie das Adlerjunge, wie komme ich zu dir hinauf? Seht, er war kein Küken. Das Adlerjunge wusste ganz gleich, was die Küken sagten. Es wusste, und die Antwort war, bewege nur deine Flügel und du wirst hinaufkommen. Das Wort ruft. Das Wort hervor. Die Dinge, die ich tue, werdet ihr auch tun, wer an mich glaubt. Denn weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und wenn der Geist, der ihn von den Toten auferweckte, in euren sterblichen Leibern wohnt, macht er sie lebendig. Was bedeutet es? Nun höret, werdet ihr es erfassen und wissen. Seht, es wird nicht erst geschehen, es ist für euch schon geschehen. Was ist es? Es macht die sterblichen Leiber lebendig. Mit anderen Worten, bringt sie zum Leben. Ihr seid dahingegangen mit der Zigarre in eurem Munde oder mit der Zigarette. Ihr Frauen, kurzes Haar, dies, jenes. Und plötzlich schautet ihr und sah das Wort. Und ihr seid lebendig gemacht worden. Ihr habt keine kurzen Hosen, kein Likör. Kein Lügen, kein Stehlen. Seht, der Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat, wird auch eure sterblichen Leiber, die aus dem Staube der Erde sind, zur Unterordnung bringen. Seht, und zwar gemäß dem Worte, nicht einer Theologie, sondern dem Worte untertänig machen. Nun, ihr sagt, ja, ich als Frau kann doch Hosen tragen und so weiter, dann ist es vorbei. Seht, du wirst erkennen, du wirst ein Teil des Wortes und du wirst nicht sagen, ich will dir sagen, mein Pastor, nein, du wirst nur noch um das besorgt sein, was das Wort sagt. Wenn der Pastor etwas anderes sagt, ist er kein Nährer, der Adler, sondern er füttert die Küken. Seht, Adler essen Adlerspeise. Seht, und die Bibel sagt ja, was verkehrt ist. Und wenn ihr sagt, die Wunderzeiten sind vorbei, die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Seht, Gott hatte uns von Ewigkeit her in seinen Gedanken. Und wenn ihr sagt, dies ist Telepathie oder Gedankenlesen, es ist Unterscheidungsgabe, es sind Visionen, ihr seid Same. Bruder, es ist ein Schrei in deinem Herzen, du hörst ihn und du kommst. Und ihr seht, eine Saat geht auf, indem der Sohn auferstanden ist, kommen sie hervor. Eine Webegarbe wird auf Erden gewebt. Die Adler sind keine Küken der Denominationen. Nein, wenn der Geist, der ihn von den Toten auferweckte, das Wort, die Kraft des Wortes in euch wohnt, wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Nun seht ganz schnell, diese Leiber werden lebendig gemacht. Seht, der Geist, der einmal herumlaufen wollte und so weiter, alles tun. Jetzt aber seid ihr auferstanden, ihr seid aber vorher gestorben. Deshalb ist euer Tempel dieser Dynamik geworden. Warum? Seht, von Anfang seid ihr ein Teil der Mechanik gewesen. Seht, ihr glaubt, ihr seid verwandelt worden von den Denominationen zum Worte. Die Dynamik, seht, und das Wasser, wenn es Wasser wäre, wäre nur ein Plattern da. Seht, aber dann sagt man nur, die Wunderzeiten sind vorbei, göttliche Heilung gibt's. Aber wenn die Kraft kommt, wenn ihr damit in Berührung kommt, oh, dann werdet ihr mitgerissen wie mit einer Dynamik. Wenn die Kraft auf einen Küken kommt, ist aus, kommt's auf einen Adler, es wird in Bewegung gesetzt. Amen. Seht ihr, was ich meine? Dynamik, Mechanik. Seht, wenn ihr wahre Adler seid, dann werdet ihr verstehen.